7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir schauen in dieser Episode auf die Themen der Kalenderwoche 42. Die bringt eine Tagung von IWF und Weltbank und die US-Banken starten in die Berichtssaison für das dritte Quartal. Zunächst aber schauen wir auf die zurückliegenden Tage und die haben endlich das IPO-Fenster zumindest mal ein bisschen aufgestoßen. Für den Blick auf die Börsengänge ist mein Kollege Franz Kongbui bei mir. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, es gibt ein bisschen frischen Wind im europäischen Börsenmarkt, lang ersehnt, muss man sagen. Es war ja jetzt auch schon eine ordentliche Durststrecke, ne?
Ja, genau. Nach Monaten der Zurückhaltung bewegt sich wieder etwas. Mit Verisure und Otto Bock haben gleich zwei Großunternehmen ihr Börsendebüt gefeiert. Verisure ist ein Sicherheitsdienstleister aus der Schweiz. Der wurde zwar ursprünglich in Schweden gegründet, aber der ist jetzt mit einem satten Kurssprung von 13% an der Nasdaq Stockholm gestartet.
Okay, also börsentechnisch sozusagen zurück zu den Wurzeln. Die Nasdaq in Stockholm ist damit auch in diesem Jahr bislang die aktivste Börse, ne?
Genau. Im weltweiten IPO-Ranking hat sie sich nun sogar auf Platz 9 geschoben. Und das ist schon echt bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass London da inzwischen deutlich abgerutscht ist. Gerade mal auf Platz 23 hinter Mexiko und Singapur.
Verisure zeigt ja auch so ein bisschen, wie sich da die Kräfteverhältnisse verschieben. Noch vor 10 Jahren war ja London, kann man sagen, das Herz des europäischen IPO-Markts.
Das ist korrekt. Doch während London mit allerlei Reformen kämpft, punktet Stockholm mit einer aktiven Privatanlegerszene und mit kapitalgedeckter Altersvorsorge und Investitionsbereitschaft in junge Firmen.
Der Börsengang hat bei Verisure jetzt ja 3,2 Milliarden Euro eingebracht. Was will denn das Unternehmen mit dem Geld machen?
Ja, zum einen die Schulden abbauen und dann auch noch eine Akquisition in Mexiko finanzieren. Das ist ein ungewöhnlich bescheidener Move für einen Private Equity gesteuerten Börsengang. Aber es handelt sich hierbei um das größte IPO in Stockholm seit 25 Jahren und das unterstreicht nochmal, wer heute eine hohe Bewertung erzielen will, schaut eben nicht mehr automatisch nach London.
Man muss ja sagen, zur Ehrenrettung auch aus Frankfurt kommen wieder Lebenszeichen. Es gab den lang ersehnten IPO von Otto Bock.
Genau, der weltgrößte Prothesenhersteller, der hat ein erfolgreiches Börsendebüt in Frankfurt hingelegt und das war ja der erste Börsengang dieses Jahres im Prime Standard. Und der erste Kurs wurde an der Frankfurter Börse am Donnerstag mit 72 Euro festgestellt. Das sind 9% über dem Ausgabepreis für die Aktien. Der hatte mit 66 Euro bereits am oberen Ende der Preisspanne gelegen. Und zum Ausgabepreis wurde das Unternehmen mit 4,22 Milliarden Euro bewertet.
Ganz interessant ist ja auch, wer die Investoren sind bei diesem IPO. Es waren vorwiegend institutionelle Investoren. Die Kühne Holding und die Capital Group waren dabei als, sagen wir mal, zwei prominente Ankerinvestoren. Was kann man denn jetzt, wenn man ein bisschen die Hoffnung auf den weiteren Herbst wecken möchte, aus diesen beiden Börsengängen mit Blick nach vorne ableiten?
Ja gut, die Hoffnung ist dann tatsächlich, dass sich der IPO-Markt in Europa langsam wieder berappeln könnte. Aber es braucht natürlich nachhaltige und glaubwürdige Listings, keine Hypewellen wie damals 2021. Stockholm hat es jetzt vorgemacht, Frankfurt ist ein bisschen nachgezogen. Ja, und London, da bleibt die Frage offen, ob die Trendwende noch gelingt.
In der kommenden Woche treffen sich IWF und Weltbank in Washington und zwar in einer etwas schwierigen Gesamtlage, muss man sagen. Mit dabei sein wird Martin Pirkel, währungspolitischer Korrespondent der Börsenzeitung und wir schauen heute mal vorab auf die Themen. Hallo Martin.
Hallo Sabine.
Martin, die Tagung findet, ich habe schon gesagt, in einer sehr besonderen Situation statt in diesem Jahr. Stichwort Shutdown, das öffentliche Angebot in den USA wurde sehr drastisch heruntergefahren dadurch. Du wirst ja auch hinreisen, das könnte auf dich und auch auf die anderen internationalen Besucher, da dürfte ein bisschen was zukommen, oder?
Ja, durchaus. Es ist schon ratsam, ein bisschen mehr Zeit einzuplanen bei der An- und auch bei der Abreise dann. Weil es wird zu personellen Engpassen kommen an den Flughäfen, an der Passkontrolle beispielsweise, die sich ja sowieso gerne mal ziehen kann, je nachdem, wie viele Fragen der Grenzbeamte so hat. Aber auch Sicherheitskontrollen könnten länger dauern, was dann gerade bei der Abreise natürlich ein Thema ist. Und die Fluglotsen, die sind eigentlich bei der Arbeit, werden aber nicht bezahlt. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht nicht so eine hohe Arbeitsmoral haben könnte. Und auch da dann nochmal zu Verzögerungen kommen könnte. Von daher sollte man da ein bisschen mehr Zeit einplanen und auch vor Ort, falls der ein oder andere vor Ort ein bisschen Zeit für Sightseeing hätte, auch da muss man beachten, dass das ein oder andere, wie zum Beispiel Museen, wegen dem Shutdown auch geschlossen sind.
Also es müssen erstmal alle hinkommen. Wenn dann alle hoffentlich da sein werden, dann gibt es ja durchaus einiges zu besprechen. Was werden denn auf der inhaltlichen Seite die großen prägenden Themen sein?
Ja, auch da wird es unter anderem um Fiskalpolitik gehen, nicht nur auf die USA bezogen, aber auch. Wir haben 3 Flagship-Reports, die der IWF im Laufe der Woche veröffentlichen wird. Das ist einmal der Fiscal Monitor, der sich eben die Staatsfinanzen weltweit anschaut, dann der Global Financial Stability Report und der World Economic Outlook. Und da wird es dann auch darum gehen, was hat sich im Vergleich zu der Frühjahrstagung, die im April war, geändert, wo hat sich was verbessert, wo hat sich was verschlechtert.
Jetzt ist ja seit April, muss man sagen, doch viel passiert. Wenn man sich hier zurückerinnert, kann man schon so ungefähr absehen, wie da das Zwischenfazit ausfallen wird? Ist da schon was durchgesickert?
Ja, durchaus kann man das so ein bisschen absehen durch zum einen Äußerungen von IWF-Direktorin Kristalina Georgieva. Die hat am Mittwoch eine Curtain-Raiser-Rede gehalten. Traditionell ist das immer eine Woche vor Beginn eben der Tagung. Und es gab auch schon erste Vorabberichte aus diesen Reports, eben einzelne Kapiteln, die schon veröffentlicht worden sind. Und da gibt es verschiedene Dinge, die man schon absehen kann. Zum einen haben wir natürlich das Thema Zölle. Wenn wir zurückdenken, das ist tatsächlich ziemlich genau ein halbes Jahr her, dass US-Präsident Donald Trump im Rosengarten stand und diese sogenannten reziproken Zölle verkündet hat. Und damals gab es ja durchaus Sorgen, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte und aufgrund der Bedeutung der USA für die Weltwirtschaft dann eben auch global zu Problemen führen kann. Das hat sich in der Form nicht bewahrheitet. Von daher konstatiert der IWF, dass die Weltwirtschaft im bemerkenswert resilienten Zustand ist. Gleichzeitig wird aber auch betont, dass das durchaus volatil sein kann. Zum einen, weil die Zölle eben noch nicht komplett ihre Wirkung überall entfaltet haben. Und zum anderen gibt es auch eine Warnung davor, dass sich die Finanzierungsbedingungen, die derzeit relativ günstig sind global, dass sie sich auch durchaus drastisch verschlechtern könnten, wenn sich eben die Marktstimmung ändert und sich beispielsweise aufgrund der Debatte um die Unabhängigkeit der Fed da die Stimmung drehen würde und deswegen eben zu Marktturbulenzen käme.
Fed ist ein gutes Stichwort. Es werden ja auch viele Notenbanker aus der ganzen Welt vor Ort sein. Kann man denn am Rande dieser Tagung auch Hinweise abgreifen, was vielleicht mögliche geldpolitische Maßnahmen sein könnten?
Ja, es werden sehr viele Notenbanker auch vor Ort sein von den verschiedensten Notenbanken. Wenn wir uns jetzt mal auf die 2 großen konzentrieren, die Fed und die EZB, dann kann man da fest von ausgehen, dass es doch die ein oder andere Äußerung auch geben wird, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte. Und es ist bei beiden Notenbanken momentan auch durchaus spannend. Bei der Fed ist eben die Frage, wir haben eine zu hohe Inflation, gleichzeitig aber auch eine deutliche Abschwächung am Arbeitsmarkt. Wie geht es nun weiter mit der Fed? Also es scheint eine Einigkeit zu geben, dass sie die Zinsen weiter senken wird. Aber die Frage ist eben, wie sehr und wie schnell. Da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. Und bei der EZB wiederum, da haben wir momentan die Marktmeinung, dass sie wahrscheinlich durch ist mit Zinssenkungen. Und da ist dann die spannende Frage, wird es irgendwelche Andeutungen geben, dass vielleicht doch nicht so in Stein gemeißelt ist zum Ende der Zinssenkung, wie die Märkte es momentan erwarten.
Was wir auch noch ansprechen müssen, es gibt ein Megathema, da kommt im Moment kein Treffen vorbei, auch nicht IWF und Weltbank. Es geht natürlich dann um künstliche Intelligenz. Das ist ja ein Thema, das große Investitionen erfordert, zugleich aber auch einen ordentlichen Produktivitätsschub liefern kann. Und natürlich geht es dann immer auch auf die Frage, ob in welcher Form KI auch irgendwie reguliert werden muss. Wie positioniert sich denn der IWF dazu?
Ja, also grundsätzlich begrüßt der IWF, dass immer mehr Unternehmen und auch Staaten das Potenzial von KI erkannt haben und einsetzen und es eben als Chance primär sehen und nicht als Bedrohung, weil wir eben auch Produktivitätsprobleme haben in vielen Ländern. In Deutschland kennen wir ja die Diskussion, aber das betrifft nicht nur Deutschland, das ist global ein Thema, dass die Produktivität vieler Volkswirtschaften relativ niedrig ist und da kann natürlich KI helfen. Auch wenn da die Einschätzungen von Ökonomen sehr auseinandergehen, wie groß eben diese Produktivitätsgewinne sein werden. Von daher, das begrüßt der IWF. Gleichzeitig betont er aber auch, dass es soziale Probleme verschärfen kann, wenn KI nicht richtig eingesetzt wird, beziehungsweise wenn man da eben nicht schaut, dass man soziale Härten abfedert. Zum Beispiel, das kam jetzt nicht direkt vom IWF, aber da gab es zum Beispiel interessante Studien von der internationalen Arbeiterorganisation ILO, die gesagt hat, dass Frauen weltweit tendenziell stärker negativ von KI auf dem Arbeitsmarkt betroffen sein dürften als Männer. Zum einen, weil sie es global betrachtet weniger verwenden und dadurch eben diese Skillsets noch nicht so sehr mitbringen, aber vor allem auch, weil eben überproportional und gerade auch in Industrieländern Frauen in Jobs arbeiten, die einen höheren administrativen Anteil haben und damit auch leichter durch KI zu ersetzen sind als andere Tätigkeiten. Das sind eben so Punkte, da ermahnt der IWF seine Mitglieder schon darauf zu achten, dass man jetzt auch nicht nur auf Geschlechtergerechtigkeit, auch andere Dinge, dass man da eben schaut, dass das alles in Bahn bleibt.
Also ein ganz breites Spektrum von neuen Technologien bis hin zu den Klassikern Zölle und Zinsen. Und das alles vor dem Hintergrund einer etwas durcheinander gewirbelten Infrastruktur.
So kann man es sagen, ja.
Ab Montag tagen IWF und Weltbank in Washington, dann die ganze Woche durch. Und für uns mit dabei sein wird Martin Pirkel, währungspolitischer Korrespondent der Börsenzeitung. Ich wünsche dir eine gute Anreise. Bin gespannt, was wir dann in den kommenden Tagen von dir lesen, von dort aus Washington. Schön, dass du vorab bei uns warst. Vielen Dank.
Ja, danke dir auch.
Wir schauen mal, was in den nächsten Tagen sonst noch interessant wird. Franz, es startet die Berichtssaison bei den großen US-Wall Street-Banken. Und man kann sagen, die Erwartungen sind ziemlich hoch, ne?
Ja, das kann man sagen. Die Großbanken starten mit Rückenwind. Besonders das Kapitalmarktgeschäft hat zuletzt ordentlich Fahrt aufgenommen. IPOs wie die von Klarna, Circle Internet oder StubHub haben das Underwriting-Geschäft an der Wall Street deutlich belebt.
Das klingt ja nach ganz guten Voraussetzungen. Das heißt, in den vergangenen Monaten ist das Geschäft im Investmentbanking wieder einigermaßen angesprungen.
Ja, das kann man zum Beispiel bei Jefferies sehen. Die Investmentbank hat im zweiten Quartal so stark verdient wie noch nie. Unter anderem aber auch, weil das M&A-Geschäft wieder angesprungen ist. Der Gewinn von Jefferies ist um satte 34% gestiegen.
Man muss ja aber auch sagen, die Stimmung kippt so ein bisschen gerade, ne?
Ja, genau, vor wenigen Tagen. Denn kurz vor den Zahlenvorlagen von JP Morgan, Goldman Sachs und Co., da wächst die Sorge um die Qualität der Kreditportfolios. Es gab nämlich zuletzt ein paar Pleiten, zum Beispiel bei Tricolor, einem Autokreditanbieter. Und das trifft auch große Player wie JP Morgan. Und dann kam noch die Insolvenz von First Brands dazu. Das ist ein anderer Autozulieferer, der offenbar Verpflichtungen in Höhe von bis zu 50 Milliarden Dollar hat. Und vieles davon war noch nicht einmal sauber bilanziert.
Es heißt ja, dass davon insbesondere Jefferies betroffen sein soll.
Ja, ziemlich stark offenbar. Eine Tochterfirma von Jefferies, die hat Kredite im Umfang von über 700 Millionen Dollar im Umfeld von First Brands vergeben.
Jetzt ist ja Risikovorsorge immer ein zentrales Thema bei den Banken. Lässt sich denn da schon einigermaßen beziffern, in welchen Größenordnungen wir da unterwegs sind?
Ja, bei diesen Private Markets hat es schon besorgniserregende Dimensionen angenommen. US-Banken haben mittlerweile über 1,2 Billionen Dollar an Intermediäre vergeben, die keine Einlagen verwalten. Und das sind fast 10% aller durch die Einlagensicherung gedeckten Kredite.
Das heißt, da muss man, was Transparenz und Kontrolle angeht, vielleicht noch ein bisschen nachschärfen.
Genau. Und die Investoren sollten in der kommenden Woche genau hinschauen, wie hoch die Rückstellungen der Banken für faule Kredite ausfallen. Das wird wahrscheinlich der eigentliche Lackmustest in dieser Berichtssaison.
Jetzt noch der Blick auf die weiteren Termine in den kommenden Tagen. Am Montag startet, wie schon besprochen, die Jahrestagung von IWF und Weltbank. Die wird die ganze Woche über in Washington stattfinden. Und es wird am Montag der Preisträger des Wirtschaftsnobelpreises in Stockholm verkündet. Am Dienstag startet der Prozess gegen René Benko wegen mutmaßlicher Vermögensverschiebungen in Innsbruck. Der Prozess ist zunächst bis Mittwoch angesetzt. Und am Mittwoch wird es hier in Frankfurt im öffentlichen Personennahverkehr wieder voll, denn dann beginnt die Frankfurter Buchmesse. Die wird bis Sonntag dauern. Und außerdem am Mittwoch ein Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten in Washington. Das ist bis Donnerstag angesetzt. Am Donnerstag verhandelt dann der Bundesgerichtshof Karlsruhe über Aktionärsforderungen im Wirecard-Insolvenzverfahren. Die wichtigsten Nachrichten aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft, die gibt es immer unter börsen-zeitung.de. Da stehen auch die Links zu den Veranstaltungen und Podcasts der Börsenzeitung und alle Infos wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Das wird die Vorschau auf die 42. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Und Franz, ich habe schon gesagt, es wird wieder voll in Frankfurt. Die Buchmesse steht an. Wirst du auch da sein?
Ja, ich will auf jeden Fall mal vorbeispringen. Ich werde ein paar Tage frei haben nächste Woche.
Dann empfiehlt sich wahrscheinlich der Besuch unter der Woche. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Ihnen alles Gute und eine gute nächste Woche. Wir hören uns, wenn Sie mögen, am nächsten Freitag wieder. Bis dahin, wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.